Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Ab heute gilt es für Bayern München und Alba Berlin. Sie kämpfen im direkten Vergleich um die deutsche Basketballmeisterschaft. Zuletzt hatte Berlin immer den Kürzeren gezogen. Alba-Kapitän Nils Giffey erzählt bei uns, wie sein Team dieses Jahr den Titel holen will. Die deutschen Fußballerinnen wollen bei der Weltmeisterschaft morgen gegen Südafrika den Gruppensieg klar machen. Eine beobachtet das Team ganz genau aus ihrem neuen Wohnort USA, sowohl was die Spielweise als auch was die Mentalität angeht. Ex-Torfrau Nadine Angerer. Mit ihr sprechen wir über Stärken und Schwächen des deutschen WM-Teams. Und wenn Fußballer zu Staatsfeinden werden, vor dem Afrika-Cup schildert unser Autor, wie Ägyptens Machthaber den Fußball politisch nutzt. Es war ein regelrechter Spaziergang für Alba Berlin und Bayern München ins Finale der Bundesliga-Playoffs. Jetzt sind sie am Ende angekommen und nur einer kann gewinnen. Dazu braucht es mindestens 3 Siege in dieser Endspielserie. Spiel 1 läuft seit gut einer Stunde. Uli Knapp ist unser Reporter in München. Herr Knapp, welches der beiden Teams tritt denn bisher titelhungriger auf?
Ja, im Moment ist es tatsächlich sehr ausgeglichen. Also zuerst war ja Alba viel stärker und hat 11-0 geführt. Also konnte man sagen, die hatten mehr Hunger. Aber jetzt haben die Bayern mittlerweile auch genügend Hunger und führen sogar mit 40 zu 38. Also es ist ein sehr enges Spiel. Zuerst lag es daran, dass Alba so gut war, weil sie viel intensiver verteidigt haben. Die haben den Bayern einfach die Bälle aus der Hand gekloppt, aber fair, immer nur den Ball getroffen, den Ball stibitzt, sind ans andere Ende gerannt und haben hochprozentig die Fastbreaks, also die Schnellangriffe, verwertet. Da hatten die Bayern nicht, anscheinend nicht so richtig damit gerechnet. Dann gab es eine Auszeit und danach kam Bayern besser ins Spiel. Jetzt ist es wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel mit vielen fahrigen Aktionen. Es gibt immer wieder Fehlpässe, es gibt immer wieder Fehlwürfe. Jetzt zum Beispiel gerade der Wurf von Stefan Jovic von FC Bayern, der war zu kurz. Man hat das Signal gehört im Hintergrund, da war die Angriffszeit abgelaufen. Die 24 Sekunden, die man Zeit hat für einen Angriff. Und Jovic musste diesen Notwurf nehmen und den hat er etwas zu kurz geworfen. Jetzt im Gegenangriff Alba Berlin. Luke Sigma geht zum Korb, wird gefoult von Leon Radosevic. Und die Bayern haben tatsächlich ein paar kleine Foulprobleme. Also zum Beispiel Wladimir Lucic, einer der Schlüsselspieler der Bayern, der alles zusammenhält. Der hat schon 3 Fouls, der wird jetzt erstmal nur auf der Bank sitzen. Also im Moment ist es tatsächlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. 40 zu 8. 38 für den FC Bayern München. Alba Berlin kann jetzt aber mit 2 Würfen verkürzen. Und wer hier am Abend gewinnt, das kann man jetzt noch absolut gar nicht sagen.
Werden wir dann aber auch in dieser Sendung noch vermelden. Vielen Dank, Uli Knapp nach München. Und jetzt gerade steht auch Nils Giffey in der Halle. Vor dieser Partie hat uns der Kapitän von Alba Berlin noch ein Interview gegeben. Zunächst hat er mir erzählt, was er von dieser Finalserie erwartet.
Ja, einfach eine relativ ausgewogene Situation. Wirklich die beiden besten Teams, die sich so gegenüberstehen im Finale. Ich glaube, man hat es durch die ganze Saison hinweg gesehen, weil es nicht, dass irgendein Team eine Überraschungsmannschaft ist, sondern dass beide Teams sich einfach die Spots im Finale und damit halt auch in der Euroleague einfach erarbeitet haben und verdient haben. Und ich glaube, genauso wird die Serie dann auch aussehen.
Da sprechen Sie jetzt an, dass Sie ja praktisch auch in die Euroleague mit reingerutscht sind, weil es eben eine Wildcard gab für die Bayern. Letztes Jahr sind Sie ja noch unterlegen in der Finalserie. Wie half das denn dieses Jahr in der Vorbereitung?
Das ist natürlich irgendwie eine Art von Motivation, das zu wissen, dass wir schon mehrere Finals gegen München standen und bisher halt in beiden Finals immer München gewonnen hatte. Also das ist schon eine Art von Motivation. Ist halt auch als Spiel irgendwie immer ein sehr geiles Spiel, eine Art von Konkurrenz. Das weiß man halt schon von vornherein, wenn man in den Spiel reingeht.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, Sie haben jetzt gerade schon von den direkten Vergleichen in den letzten Jahren gesprochen. Alle 5 Playoff-Duelle der letzten Jahre haben ja die Bayern für sich entschieden. Kriegt man das denn als Spieler so einfach aus dem Kopf?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, jedes Jahr ist einfach anders, eine andere Situation. In den letzten Jahren hatten wir halt vom Kader ein bisschen unkonstante Jahre, glaube ich. Dieses Jahr ist es anders. Wir haben einen Kern der Mannschaft zusammengehalten und zusammenhalten können, der von der letzten Saison schon da war. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
Jetzt ist es ja so, dass fast der halbe Profikader bei Alba aus dem hauseigenen Jugendprogramm kommt. Sie haben ja selber auch die Nachwuchsförderung zumindest noch kurz genossen bei Alba. Welchen Unterschied macht es denn für Sie persönlich, ein Eigengewächs zu sein? Und ja, Sie haben ja auch den Unterschied erlebt, als Sie auf dem College waren in den USA.
gibt einem auf jeden Fall eine Wertschätzung für die Situation, in der wir jetzt sind, dass viele vom Programm und viele Berliner einfach in der Mannschaft spielen, die sich selber hocharbeiten und dass die Chancen auch gegeben werden, dass Spieler, die halt noch unter 20 sind, einfach ihre Chancen bekommen und auch täglich einfach hart arbeiten können und viel arbeiten können und man halt nicht nur als irgendwie ausländisches Talent als relevant angesehen wird, sondern dass auch einfach die Jungs, die hier aus Berlin kommen, genauso relevant einfach sind. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Das ist einfach so eine gute Entwicklung.
Also würden Sie sagen, dass man als Spieler auch so eine Art Bringschuld gegenüber dem Verein empfindet, dass man da auch wirklich dann was reißen will, weil man auch gefördert wurde?
Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, ein bisschen Lokalpatriotismus kommt da immer durch. Was einem einfach wichtig ist, dass man seine Heimat so vertritt und dass man seine eigene Flagge so ein bisschen vertritt und auch vor wirklich, wenn man sagt, heimischem Publikum, dann sind das auch wirklich Familie und Freunde, die da aus der eigenen Stadt da sind.
Bayerns Geschäftsführer Marco Pesic, der ja Alba auch sehr gut kennt, hat gesagt, Albas Stärke sei die Unbekümmertheit. Und auch Nihat Cedovic von den Bayern sagt, wenn Alba 20 Punkte hinten liegt oder 20 Punkte vorne, dann spielen sie den gleichen Basketball. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich glaube, unser Coach ist die Erklärung dafür. Also der hat dieses System seit 2 Jahren so integriert und hat halt wirklich ganz klar diese Vorstellung vom Basketball, dass es egal ist, wie und was für eine Situation man auf dem Feld steht. Du musst einfach das Spiel respektieren. Beim besten Basketball in jeder Situation, in jedem Zeitpunkt, in jeder Phase der Saison spielen. Und jetzt nicht nur, weil man 20 Punkte vorne oder hinten ist, auf einmal sein Stil wechseln.
Wie hat er das denn in Sie reinbekommen? Das ist ja nicht so einfach, als Spieler die Nerven zu bewahren und nicht abzuschenken zum Beispiel, wenn man scheinbar uneinholbar hinten liegt.
Ich glaube, es ist einfach die Konstanz, mit der er arbeitet, emotional auch, die er an sich hat, dass er dann nicht auf einmal anfängt, irgendwie rumzuschreien und völlig nervös wird, wenn Sachen sich anders entwickeln, sondern dass er halt wirklich eine ganz, ganz lange Entwicklung über eine Saison sieht und da auf Wert legt, mehr als auf ein Spiel, das jetzt am 8. Oktober stattfindet und das muss jetzt gewonnen werden. Ist egal wie, sondern er legt halt super, super viel Wert darauf, so wie man das Spiel spielt an dem Zeitpunkt.
Sie haben die Chance, jetzt mit Ihrem Team Meister zu werden. Was würde es Ihnen denn persönlich bedeuten?
Haben wir persönlich, das ist natürlich unglaublich viel bedeuten, danach zu greifen. Wir hatten letztes Jahr die Chance, wir hatten bisher noch nicht hinbekommen, wirklich einen Titel zu gewinnen und einfach was zu haben, was man am Ende des Tages auch anfassen kann, was sich an die Wand hängen kann. Ja, das macht einen Unterschied.
Der Kapitän von Alba Berlin, Nils Giffey, bei uns im Deutschlandfunk. Die Telefonqualität bitten wir zu entschuldigen. Bei der FIFA-Fußball-WM der Frauen ist heute in der Gruppe F Auftritt zweier Top-Teams angesagt. Die Schwedinnen besiegten Thailand schon am Nachmittag klar mit 5:1 und die USA stehen seit 18 Uhr gegen die WM-Newcomerinnen aus Chile auf dem Platz. Da steht es in der 60. Spielminute 3:0 für die USA. Deutschland will so großen Namen wie den USA nicht schon früh im Turnier begegnen. Deshalb will das deutsche Team morgen gegen Südafrika den Gruppensieg perfekt machen. Wie sich das Team darauf vorbereitet, berichtet Marc Eschweiler aus Montpellier.
Martina Voss-Tecklenburg ließ sich auch diesmal wieder nicht in die Karten gucken. In Sachen Taktik und vor allem in Sachen Aufstellung umschipperte die Bundestrainerin auch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Südafrika alle Fragen.
Jede Spielerin zeigt uns im Trainerteam, dass sie spielen will, dass sie bereit ist. Und es ist für uns toll, dass wir so viel Diskussionen auch uns leisten können, um darüber nachzudenken, was sind jetzt die Spielerinnen, die für dieses Spiel wahrscheinlich den größten Mehrwert bringen.
Klingt nach einem Luxusproblem für Martina Voss-Tecklenburg, die weiterhin nur auf die verletzte Geneva Marojan verzichten muss. Die Zielsetzung für das letzte Gruppenspiel gegen Südafrika ist dagegen klar. 3 Punkte, obwohl schon einer zum Gruppensieg reichen würde. Dass die Spielerinnen nach 2 freien Nachmittagen im sommerlichen Montpellier nicht mehr die nötige Anspannung haben, glaubt die Bundestrainerin nicht.
Ich habe überhaupt keine Sorge, dass wir nicht in den Kampfmodus schalten können, weil das haben wir in herausragender Art und Weise in den letzten beiden Spielen gemacht, sondern wir wollen eben auch unsere spielerischen Komponenten einbringen und dafür braucht es aus meiner Sicht zumindest auch ein wenig Lockerheit und Sicherheit.
Beim Anstoß am Montagabend in Montpellier werden noch 27 Grad erwartet. Auch das dürfte in Voss-Tecklenburgs Überlegungen einfließen, welchen Spielerinnen sie gegen Südafrika das Vertrauen schenkt.
Bisher war es ja für die deutschen Fußballerinnen eine recht turbulente Weltmeisterschaft. Nicht nur die Verletzung von Topspielerin Jennifer Marozsán, die das Team aktuell verkraften muss. Auch die ersten beiden Spiele liefen nur, was die Ergebnisse angeht, nach Plan. Aber spielerisch hat das Team einen höheren Anspruch als das, was es bisher gezeigt hat. Ich habe vor dieser Sendung mit einer gesprochen, die noch genau weiß, wie Titelgewinnen geht. Zweimal Weltmeisterin und fünfmal Europameisterin wurde Nadine Angerer als Torhüterin der Nationalmannschaft. 2013 war sie sogar Weltfußballerin des Jahres. Heute ist Nadine Angerer Torwarttrainerin beim US-Profi-Club in Portland. Die WM schaut sie aber natürlich auch dort, wenn es sein muss, auch mal um 6 Uhr morgens. Was hält sie vom bisherigen Auftritt des deutschen Teams? Das habe ich sie als erstes gefragt.
Ja, also ich sehe es jetzt ehrlich gesagt recht positiv. Letztendlich geht es ja erstmal um Punkte und die sind auf dem Konto. Dass dann auch Platz nach oben ist, ist auch klar. Aber wenn man sieht, wie alt die Mannschaft ist, wenn ich an Clara Brühl denke und Lena Oberdorf, das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft und die müssen jetzt erstmal ins Turnier auch reinfinden und sich auch akklimatisieren auf dem Level. Und von daher, ja, läuft das, finde ich, natürlich ist noch Platz nach oben, aber läuft das eigentlich ganz gut.
Erinnern Sie sich noch an das Gefühl als ganz junge Spielerin bei so einem großen Turnier? Wie war das? Was macht da die Nervosität mit einem?
Ja, also ich saß, als ich ganz jung war, auf der Bank. Also von daher hatte ich Zeit, viele Sachen erstmal aufzunehmen.
Sie hatten eine Schonfrist.
Genau, ich hatte 10 Jahre Schonfrist. Genau, also von daher hatte ich ein bisschen Zeit, zumindest mich außerhalb des Spielfelds nicht zu akklimatisieren und erst im höheren Alter sozusagen mich auf die WM an sich zu konzentrieren. So für die jetzige Generation ist natürlich so, ich erinnere mich da auch gerne an 2013 zurück, als da vor der WM zwar, ich weiß nicht, 6, 7 Stammspielerinnen ausgefallen sind und dann ganz viele Junge nachgerückt sind, wie damals Leonie Meyer zum Beispiel oder Melanie Leupolz. In der Vorbereitung lief alles wunderbar. Wir haben befreit aufgespielt, ohne Druck. Und sobald wir in Schweden waren, das erste Spiel, haben wir verkrampft gespielt, weil dann der Druck dazu gekommen ist und der Anspruch. Und das dauert, ja, bis man sich dann akklimatisiert hat, bis man auch das Vertrauen, das Selbstbewusstsein hat. Und ja, und dann lief es ja von Spiel zu Spiel besser. Und ich glaube, dass das bei der WM jetzt auch so sein wird.
Mhm. Lassen Sie uns kurz über das Spielerische sprechen. Almut Schuld sagt, Team hat starken Willen und gute Physis gezeigt, aber man sei unzufrieden, dass man noch nicht so schön Fußball gespielt habe. Können Sie vervollständigen, was aus Ihrer Sicht noch fehlt?
Die Tore. Also ich glaube, die spielen sehr, sehr gut bis zum 16er. Und dann, wenn es zum Torabschluss kommt, auch wie schon in den Vorbereitungsspielen, fehlt dann letztendlich der Wille zum Tor. Und ich glaube, wenn man das im Laufe des Turniers noch mehr erzwingt, dass dann auch die Tore fallen, die ja letztendlich gebraucht werden, um dann erfolgreich zu sein.
Almut Schuld wird ja ganz besonders hervorgehoben, die ja ihre Nachfolgerin ist und offenbar ja auch eine Freundin. Sie wird als Stabilisatorin gefeiert. Wie beobachten Sie denn ihre Entwicklung aus den USA?
Ja, ich habe natürlich verfolge ich Almut schon seit Jahren, selbst als ich noch aktiv war. Und ich finde, sie ist, das meine ich wirklich ganz ernst, sie ist die beste Torhüterin der Welt. Also sie hat absolut super Fähigkeiten, also nicht nur als Torhüterin, sondern auch als Leaderin und Stabilisator auf dem Feld. Wenn Almut ruhig bleibt und klar als Leaderin fungiert, aber gleichzeitig auch nicht ihr Spiel aus den Augen verliert und trotzdem auf sich fokussiert, dann wird sie noch sehr, sehr wichtig für die ganze Mannschaft werden. Und bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihr. Und ich stehe auch im ständigen Kontakt mit ihr und bis jetzt habe ich ihr nur positives Feedback geben können.
Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Welche Drähte haben Sie denn noch ins Team und wie nah sind Sie virtuell dran?
Ja, ich kenne viele Spielerinnen überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja eine komplett neue Generation. Und Almut Schuld und Laura Benkert und ich, wir sind seit Jahren befreundet. Almut und Laura waren ja auch letztes Jahr in Portland, haben mich besucht. Und ja, wir stehen da natürlich immer im regen Austausch. Und auch wenn ich die meisten Spielerinnen gar nicht mehr persönlich kenne, weiß ich trotzdem, was mehr oder weniger im Team los ist, wie die Stimmung ist. Und was mir Almut und Laura berichtet haben, ist die Stimmung super. Und der Wille ist da, der Ehrgeiz ist da. Und ich glaube, das sieht man auch auf dem Spielfeld, dass da eine sehr, sehr gute Harmonie in der Mannschaft ist. Und dass alle wirklich gewillt sind, eine gute WM zu spielen.
Ist das auch eine Veränderung, die Sie der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zuschreiben?
Ja, absolut. Ich glaube, Martina Voss-Tecklenburg hat einen absolut neuen Schwung reingebracht. Sie hat ihre Spielphilosophie ganz klar dargestellt. Die Spielerinnen wissen, was gefordert ist. Sie glauben an das Spielsystem und ja, sie gibt ganz klar eine Linie vor. Und ich glaube, das ist vor allem in jetziger Situation mit diesen jungen Spielerinnen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich orientieren kann. Und ich glaube, das macht Martina sehr, sehr gut, speziell für die jungen Spielerinnen.
Wenn wir jetzt auf die gesamte WM schauen, dann kann man ja sagen, was die Entwicklung auch im Frauenfußball angeht, die großen Clubs, zum Beispiel in England, Spanien und Frankreich, haben in den letzten Jahren kräftig investiert in den Frauenfußball. Hat das aus Ihrer Sicht schon Auswirkungen auf die Qualität, die Sie momentan sehen?
Gute Frage. Also ich denke schon, wenn ich jetzt die ganze athletische Seite sehe, die physische Seite und natürlich auch letztendlich dann die spielerische Seite, dadurch, dass viele Spielerinnen speziell von den Top-Nationen in Profiligen spielen, beziehungsweise jetzt auch, dass Fußball sozusagen ihr Haupteinkommen ist, ihr Hauptjob ist und sie dadurch mehr Zeit haben, ja, sich auf ihren Sport zu konzentrieren und nicht nebenbei noch 8 Stunden arbeiten zu gehen. Ich glaube, dass das dann eine ganz, ganz logische Konsequenz ist, dass dann die Spielerinnen besser werden.
Frankreich und die USA werden ja als große Favoritin unter anderem ausgelobt. Den will man jetzt als deutsches Team zumindest erstmal aus dem Weg gehen durch einen Gruppensieg. Sind das auch für Sie die beiden Hauptfavoriten?
Ja klar, also, aber ich finde auch England gehört noch in diese Kategorie rein und ich finde auch, wenn es viele vielleicht auch nicht glauben, aber ich finde, dass man Deutschland auch noch dazu zählen kann, weil ich die deutsche Mentalität kenne und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die deutsche Mannschaft sich in ein Turnier reinbeißen kann und von Spiel zu Spiel wirklich besser wird. Ansonsten klar, USA ist immer der Top-Favorit. Und was ich jetzt bis jetzt spielerisch von Frankreich gesehen habe, ist auch noch ausbaufähig. Aber und natürlich als Gastgeber zählt die natürlich auch zu den Top-Favoriten.
Was trauen Sie denn dem deutschen Team konkret noch zu?
Also ich denke auf jeden Fall, dass sie eine realistische Chance haben, ins Halbfinale zu kommen. Und ja, und dann wird man sehen. Halbfinalspiele sind immer 50-50 Spiele. Mit ein bisschen Glück, dann kann man vielleicht auch ins Finale kommen und dann wird schwer, aber ist machbar. Also die Weltmeisterschaft könnte vielleicht ein Jahr zu früh sein, aber mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Extraportion, Aufwand könnte man vielleicht Weltmeister werden.
Sagt die ehemalige Weltfußballerin und Nationaltorhüterin Nadine Angerer. Das Gespräch gibt's auf unserer Website nachzuhören, www.deutschlandfunk.de/sport. Rund 313.000 Mädchen unter 16 Jahren spielen in Deutschland Fußball, zumindest gemessen an der DFB-Mitgliederstatistik. Es waren schon mal 27.000 mehr, das war 2010. Nach der Männerweltmeisterschaft und vor der Frauen-WM im eigenen Land war die Aufmerksamkeit und damit auch das Interesse groß. Was hat sich seither verändert? Jessica Sturmberg hat sich auf Spurensuche beim Frauenfußballnachwuchs gemacht.
Ich will Fußballprofi werden.
Bei welchem Verein am liebsten?
Köln. Also ich würde gerne hoch bis in die erste Liga irgendwann kommen.
Erzählen die 9 Jahre alten Emma Sommer und Maja Niebes. Majas Position im Team?
Defensives Mittelfeld. Papa sagt immer, ich kann das halt gut.
Der Papa von Maja Niebes ist der Trainer der E-Jugendmannschaft vom FC Flerzheim im nordrhein-westfälischen Rheinbach. Oliver Niebes hat in den letzten Jahren den Mädchenfußball in Flerzheim wieder neu mit aufgebaut, nachdem sich eine frühere Frauenmannschaft aufgelöst hatte. Vor 3 Jahren fing er mit 8 Mädchen an. Inzwischen sind es 20.
Es gibt bei uns in Rheinbach den sogenannten Grundschulcup. Das heißt, die Grundschulen spielen gegeneinander. Da kriege ich jedes Jahr 1-2 neue Spielerinnen. Und deswegen sind wir halt jetzt bei 20 Mädchen vom Jahrgang 2008 bis 2010.
Oliver Niebes hat es nicht nur geschafft, die Mädchen so zu begeistern, dass Emma und Maja von einer Profikarriere träumen. Er hat im Verein auch mit dafür gesorgt, dass die Mädchen dort ihren gleichberechtigten Platz haben, findet die Mutter von Emma.
Also Jungs unterstützen die Mädchen unterstützen die Jungs. Die wachsen ja so miteinander auf. Und wenn die jetzt zum Beispiel außerhalb mit anderen Kindern spielen, dann merkt man halt oft, die Mädels werden nicht ganz vollgenommen, ne? Obwohl sie auch eigentlich spielen können. Aber wenn die halt eben das so zusammen entwickeln, finde ich, merkt man halt, dass es gehört für die dazu.
Einer der Höhepunkte in dieser Saison für die Mädchen vom FC Flerzheim, das Turnier vor dem DFB-Pokalfinale in Köln für E- und D-Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet.
Ist ja schön,
in diese strahlenden Augen zu gucken der Mädchen, die hier selber spielen. Und man sieht da eine Begeisterung. Und das ist ja auch unser Wunsch, dass sich das überträgt und viel mehr Mädchen dann auch noch anfangen, Fußball als Sportart für sich zu entdecken.
Sagt Sandra Fritz, Jugendbildungsreferentin beim Fußballverband Mittelrhein und Organisatorin des Jugendturniers. Es ist mit 117 Mannschaften das größte im deutschen Mädchenfußball. Jahr für Jahr werden es mehr, die Kapazitäten reichen kaum noch aus, damit alle Spiele rechtzeitig stattfinden können. Es ist in diesem Jahr eine Rekordzahl an Teilnehmern. 1400. Alle dürfen anschließend im Stadion mit dabei sein, beim Höhepunkt im deutschen Frauenvereinsfußball.
Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mich hier in der schönsten Stadt Deutschlands zum DFB-Pokalendspiel der Frauen 2019.
Das große Interesse steht im Kontrast zur allgemeinen Entwicklung beim Frauenfußballnachwuchs. Die Zahlen sind zwar nicht eingebrochen, aber doch seit 2010 rückläufig. Sandra Fritz beobachtet dabei schon länger zwei unterschiedliche Trends. In den ländlicheren Gebieten finden sich nicht genug Mädchen. In den Städten dagegen sprengen sie die Kapazitäten.
Es gibt Vereine, die sagen, wir sind komplett zu mit jungen Mannschaften. Wir möchten jetzt nicht noch eine Mädchenmannschaft mit aufnehmen. Wir haben gerade keine Umkleideräume und auch keinen Platz mehr zur Verfügung. Während auf dem Land es dann tatsächlich so ist, dass dort Flächen zur Verfügung stehen, aber die Mädchen einfach nicht da sind. Und wir versuchen da Ansätze zu gehen und kooperieren ganz viel mit Schulen.
So wie es in Rheinbach mit dem Grundschulcup schon erfolgreich gemacht wird. Was in den letzten Jahren allerdings auch zur Weiterentwicklung fehlte, war eine stärkere Präsenz des Frauenfußballs im Fernsehen. Dass jetzt alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen sind, freut Trainer Oliver Niepes. Seine Mädchen verfolgen die Spiele nicht nur der deutschen Mannschaft mit großem Interesse. Damit wird Frauenfußball aufgewertet, dessen Vermarktung seit der Weltmeisterschaft im eigenen Land vor 8 Jahren nicht mehr groß weiterentwickelt wurde. Zugleich aber haben die Ligen in Frankreich, Spanien, England oder Italien zum Überholen angesetzt. So attraktiv wie die Bundesliga noch vor ein paar Jahren für ausländische Spielerinnen war, ist sie inzwischen nicht mehr, wenn nicht gerade die beiden Topclubs VfL Wolfsburg und FC Bayern München anklopfen. Willi Breuer ist Trainer der Frauen vom 1. FC Köln. Wie die Männer sind auch die Frauen gerade aufgestiegen. Damit sie die Liga halten, braucht Breuer noch erfahrene Spielerinnen. Sein Co-Trainer schaut sich gerade bei der WM in Frankreich um.
Im Top-Bereich Spanien, Brasilien, USA brauchen wir nicht zu gucken. Die kommen eh nicht zu uns, die können wir nicht bezahlen. Wir haben hier zwei Spielerinnen, die von einem ehemaligen Bundesligisten zu uns kommen. Eine ist aus Österreich, eine ist aus der Schweiz, beides Nationalspielerinnen. Wo dann halt die Liga in Österreich und in der Schweiz nicht so stark ist wie unsere. Wo die Nationaltrainer Wert darauf legen, dass sie in der ersten Bundesliga hier in Deutschland spielen. Solche Transfers können wir realisieren.
Den jungen Frauen, die kommen, kann Willi Breuer keinen auskömmlichen Profivertrag anbieten. Nur ein Umfeld aus Universitäten oder Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Daher muss der FC auch auf den eigenen Nachwuchs setzen.
Okay. Mit dem Tor hören wir auf.
Mädchen wie die 14 Jahre alten Zwillinge Johanna und Antonia Kuhn, die sich bewusst für Fußball als Leistungssport entschieden haben und die sich seit sie 8 sind Jahr für Jahr im Nachwuchskader des FC durchsetzen.
Ja, also man will sich ja auch immer steigern und immer in einem höheren Level spielen. Die Älteren sind halt dann noch immer einen Tick weiter und dann muss man sich halt immer weiterentwickeln.
Und alles mit der Ungewissheit, ob sich die Karriereträume auch tatsächlich erfüllen. Gerade beim Übergang von der B-Jugend zu den Seniorinnen beobachtet FC-Trainer Willi Breuer immer wieder Karriereabbrüche. Er wünscht sich, dass es wie bei den Männern auch bei den Frauen eine A-Jugend gibt, um den Mädchen noch mehr Zeit zu geben, sich in ihrer Altersklasse noch 2 weitere Jahre zu entwickeln.
Da fehlt einfach die Reife, wenn auch sportlich vielleicht einiges da ist, aber körperlich ist da mit Sicherheit noch ein großes Defizit.
Nicht nur im Leistungssport gehen den Teams bei dem Übergang viele Talente verloren, auch im Breitensport ist da oft ein Knick. Viele leidenschaftliche Fußballspielerinnen hören auf, wenn auch sonst im Leben der jungen Frauen Umbrüche anstehen, Uni oder Berufseinstieg. Das lässt sich zwar auch bei den Männern beobachten, nur mit dem Unterschied, dass die Basis so groß ist, dass jeder, der weitermachen will, auch einen Platz findet. Bei den Frauen zeigt sich hingegen, welcher Verein es mit dem Frauenfußball wirklich ernst meint. Nämlich der Verein, der für Angebote sorgt, die die jungen Frauen am Ball halten.
Der Boom ist vorbei im Nachwuchsfrauenfußball. Jessica Sturmberg berichtete. Wer sich im Männertennis darüber beschwert, dass seit Jahren alte Hasen Titel holen, der dürfte am Finale des Rasenturniers in Stuttgart seine Freude gehabt haben. Dort duellierten sich der 23-jährige Italiener Matteo Berrettini und der erst 18-jährige Kanadier Felix Auger alias Sim. Wie der Italiener Berrettini den Titel holte, berichtet Detlef Lindner.
Matteo Berrettini gewinnt erstmals diese Rasenwoche. Er erhält einen Siegerscheck in Höhe von gut 117.000 Euro und ein E-Auto. Interessant dabei, der Italiener mag eigentlich keine Autos. Der 23-Jährige gewann dieses Turnier, ohne seinen Aufschlag ein einziges Mal abzugeben.
I played really, really well.
Das war ein unglaubliches Match in einer für mich unglaublichen Woche. Felix hatte Satzbälle, ich hatte Matchball. Das ging an die Nerven. Ich bin sehr glücklich, wie ich gekämpft habe. Ich muss das jetzt erst einmal verdauen, was ich hier geschafft habe.
When I'm doing like this.
Finalgegner Félix Auger-Aliassime konnte am Durchmarsch von Berrettini nichts ändern. Das kanadische Supertalent hatte dem Aufschlag und den unwiderstehlichen Returns nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Dazu kam noch extrem viel Pech im Tieback des zweiten Satzes, den er mit 11:13 schließlich verlor. Ich habe mich in dieser Woche in jedem Match selbst wieder überrascht. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut spielen kann. Es war immerhin mein allererstes Rasenturnier auf der Tour. Aber heute war Matteo einfach besser als ich. Berrettini machte in diesem Endspiel die entscheidenden Punkte. Für den 30. der Weltrangliste war es der dritte Tourtitel seiner Karriere. Von dem 18-jährigen Tennisjuwel Auger-Aliassime wird in Zukunft sicherlich noch sehr viel zu hören sein.
Die deutschen Hockeyteams haben ihre letzten Heimspiele in der Pro League jeweils gegen Australien verloren. Die Frauen unterlagen nach zuletzt 3 Siegen in Serie mit 1:3. Im Anschluss verloren die Männer ihr letztes Saisonspiel mit 1:2. Und sie haben als Tabellensechster keine Chancen mehr, das Grand Final noch zu erreichen. Die Frauen sind jedoch weiter. Beim Kanuslalom-Weltcup in London hatte erst gestern Sideris Tassiades mit seinem Sieg für einen Erfolg im deutschen Team gesorgt. Direkt zum Saison Auftakt. Heute zog sein Teamkollege nach, wie Thorsten vom Wege berichtet.
Hannes Aigner hat es am zweiten Finaltag der Kanuslalom-Wettbewerbe in London ebenfalls aufs Treppchen geschafft. Der Augsburger belegte im Kajak Einer hinter dem einheimischen Joseph Clark und Josef Priskovec aus Tschechien Rang 3.
Das war für mich heute eine schwierige Situation, da das richtige Mittelmaß zwischen Kontrolle und Risiko zu finden, weil es einfach durch die Olympia-Qualifikation ein besonderes Rennen ist. Ich denke, ich habe es dann letztendlich auch vielleicht mit ein bisschen Glück ganz gut gemacht.
Im C1 der Frauen paddelte die Leipzigerin Andrea Herzog als Fünftschnellste durch den Stangenwald. Der Sieg ging hier auch nach Großbritannien. Mallory Franklin war die Schnellste. Für Deutschlands bestes Slalomkanuten zählte der Weltcup in der britischen Hauptstadt zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Vortagssieger Sideris Tassiades und Ricarda Funk, die am Samstag auf Platz 2 gekommen war, haben hier die besten Karten. Auch der heute drittplatzierte Hannes Aigner konnte schon einen Vorsprung herausfahren. Dagegen ist es im Kanadier einer der Frauen, der in Tokio zum ersten Mal auf dem olympischen Programm stehen wird, zwischen der heute fünftplatzierten Andrea Herzog und Elena Abel aus Augsburg. Spannend. Beide liegen derzeit punktgleich vorn. Nur der oder die beste Slalomkanutin in den insgesamt 4 olympischen Disziplinen kann die Reise zu den Spielen in Fernost antreten.
Ein Aussetzer gestern, dafür heute ein Sieg. Das ist die Wochenendbilanz der Dressurreiterin Isabel Werth. Von den deutschen Meisterschaften in Balve berichtet Mara Tellmann.
Titel Nummer 15 für die erfolgreichste Reiterin der Welt, Isabel Werth. Einen Tag nach dem Patzer im Grand Prix Special holte sich die 49-Jährige mit ihrem Pferd Emilio ganz souverän Gold in der Kür. Und auch das Lachen kam wieder bei der Seriensiegerin aus Rheinberg. Vergessen und abgehakt, dass sie sich tags zuvor mit Bella Rose verritten hatte. Zweierwechsel statt Galopptraversale. Den deutschen Meistertitel bei den Springreitern sicherte sich überraschend Felix Haßmann aus Lienen mit Cayenne. Ganz knapp im Stechen vor Jan Wernke aus Holdorf. Titel verteidigt heißt es für die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski aus Warendorf. Hauchdünn war ihr Vorsprung vor der Team-Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster. Bronze ging an Dirk Schrade aus Heidmühlen.
Kenia dominiert seit Jahren die internationale Läuferszene, auch wenn das Land in Ostafrika derzeit außerdem mit Dopingskandalen Schlagzeilen macht. Sobald sie einigermaßen erfolgreich sind, werden die kenianischen Spitzensportler von internationalen Firmen unter Vertrag genommen und sie laufen in Schuhen aus westlicher, meist amerikanischer Produktion. Aber das könnte sich ändern. Auch die Wirtschaft will etwas abhaben vom Erfolg der landeseigenen Sportler. Jetzt gibt es auch einen Laufschuh Made in Kenia. Eine Reportage von Bettina Röhl.
Robert schaut konzentriert auf seine Hände. Der Kenianer steht neben einem Fließband, pinselt Klebstoff auf die Sohle eines Schuhs. Dann gibt er die Sohle an einen Kollegen weiter, der das leuchtend grüne Oberteil eines Laufschuhs der Marke Ender auf die vorbereitete Sohle klebt.
when the first batch of Ender I-10.
Als die erste Charge von Einzelteilen für das Modell Ender I-10 hier ankam, waren wir sehr glücklich. Wir haben getan, was wir konnten, um daraus erstklassige Schuhe zu machen. Wir wollen die Erwartungen aller unserer Kunden erfüllen. Robert und seine Kollegen setzen den ersten Ender-Schuh in der kenianischen Küstenstadt Mombasa im Juli 2017 zusammen. Seitdem haben sie ein paar tausend Paare produziert. Das ist wenig im internationalen Vergleich, aber ein großer Schritt für Kenia. Trotzdem reicht es nicht für eine eigene Produktionsstätte. Wenn genug Bestellungen zusammen sind, bucht Ender für ein paar Wochen Kapazitäten in der Fabrik in Mombasa. Die 33-jährige Navalayo Osembo hat das Unternehmen mit gegründet.
Ender means go. So
Ender heißt los. Das Wort ist Swahili. Viele Menschen in Kenia und anderen swahilisprachigen Ländern feuern so ihre Lieblingsteams oder ihre Favoriten an. Sie rufen los, 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 Ender, Ender, Ender.
Ender, Ender, Ender.
Mitte 2016 traf die Juristin und Wirtschaftsprüferin, den US-Amerikaner Weldon Kennedy, einen Experten für soziale Kampagnen. Am Rande eines Forums für Unternehmensgründer in Kenia diskutierten sie bei ein paar Tassen Kaffee, was sie beide umtrieb. In Kenia gibt es so viele gute Läuferinnen und Läufer. Wie können wir mehr daraus machen, als bloß an Wettkämpfen teilzunehmen? Kann unsere Wirtschaft vom Sport profitieren, sodass wir an der Weltwirtschaft teilhaben? Und Arbeitsplätze und Chancen schaffen, damit mehr Menschen etwas aus ihrem Leben machen und selbst bestimmen können, was sie sich für das eigene Leben wünschen und für die Zukunft ihrer Kinder. Die beiden beschlossen kurzerhand, einen Laufschuh in Kenia zu produzieren. Das Geld für ihr erstes Modell sammelten die jungen Unternehmensgründer durch eine Kampagne auf der Online-Plattform Kickstarter. Ihren Prototyp und die bisher zwei Modelle entwickelten sie zusammen mit kenianischen Athleten. Die Sportler trainieren mit den Schuhen, testen sie dadurch und schlagen Veränderungen vor. Die 28-jährige Joan Cherop Massa ist eine der Ender-Athletinnen.
Welcome, this is my house.
Thank you.
Welcome so much.
Die Langstreckenläuferin lebt in Kaptagat im kenianischen Hochland, der Heimat der kenianischen Spitzensportler. An den Wänden in ihrem Holzhaus hängen Fotos, die ihre sportlichen Erfolge dokumentieren. Ihr bisher größter Triumph, der Sieg im Marathon im US-amerikanischen Iowa 2017. Sie lief die Strecke in 2 Stunden, 42 Minuten, 43 Sekunden. Ich bin sehr glücklich über diesen Schuh und sehr stolz auf Kenia, dass wir ebenso gute Laufschuhe produzieren können wie andere Länder. So ganz stimmt das allerdings noch nicht. Noch sind Schuhe der Marke Ender nicht 100% made in Kenya. Uns fehlt es dafür noch an Kompetenz und Kapazitäten. Das Einfachste am Produktionsprozess ist das Zusammensetzen der vorgefertigten Teile. Das machen wir hier. Die Einzelteile lassen wir in China produzieren. Made in Kenya ist unser Ziel. Wir kommen dem auf jeden Fall näher. Anfangs fanden nur 28% der Fertigung hier statt. Jetzt sind es 35%. Bald wird es mehr als die Hälfte sein. Das wird noch mehr Arbeitsplätze bringen, hofft Osembo. Und noch mehr Chancen für kenianische Sportler. Denn das Unternehmen sponsert auch Läufer, die sich den Profischuh sonst nicht leisten könnten. Robert, der Arbeiter in der Schuhfabrik, will jedenfalls alles für den Erfolg der Firma tun. Wir sind stolz darauf, dass wir daran teilhaben. Und wir versprechen, dass jede Charge, die wir produzieren, besser sein wird als die vorherige.
Ein Beitrag aus Kenia von Bettina Rühl. Dass Sportgroßereignisse, insbesondere Fußballturniere, auch für Politiker eine Profilierungschance sind, ist hinlänglich bekannt. Auch in Ägypten steht ein solches Prestigeturnier an. Am Freitag beginnt dort die Kontinentalmeisterschaft der Afrika Cup. In dem Land regiert seit 2014 ein Militärregime unter dem Präsidenten al-Sisi. Seit mehr als 100 Jahren wirken Autokraten in Ägypten auch durch den Fußball auf die Bevölkerung ein. Welche Rolle wird der Afrika-Cup dabei spielen? Diese Frage hat sich unser Autor Ronny Blaschke gestellt.
Im Oktober 2017 qualifizierte sich das ägyptische Nationalteam gegen die Republik Kongo erstmals nach 28 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft. Den Siegtreffer schoss Mohamed Salah, die nationale Fußballikone des FC Liverpool. Tage später empfing Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Mannschaft in einem Messezentrum. In seiner Rede verknüpfte er Sport, Wirtschaft und Politik, berichtet Amr Magdi von Human Rights Watch.
We know that the Egyptian government is keen on using all opportunities like this as PR.
Wir wissen, dass die ägyptische Regierung Gelegenheiten wie diese als PR-Kampagne nutzt, um sich reinzuwaschen. Und so war es dann auch bei der WM 2018 in Russland. Ägypten wählte für das Teamquartier die Teilrepublik Tschetschenien. Deren Präsident Ramzan Kadyrov regiert mit vergleichbarer Härte wie Sisi. Kadyrov besuchte eine Trainingseinheit der Ägypter und ernannte Mo Salah zum Ehrenbürger. Die gemeinsamen Fotos machten international Schlagzeilen. Salah soll wegen dieser Propaganda enttäuscht gewesen sein.
Mohamed Salah ist gern gesehen auf den roten Teppichen der Fußballbranche. Seine Bilder zieren Werbebanner, Häuserwände, Fanartikel und vor kurzem das Cover des Time Magazine. Immer wieder führen ägyptische Regierungsmitglieder den Aufstieg Salahs auf die historische Bedeutung ihrer Heimat zurück. So war es vor gut 10 Jahren in abgeschwächter Form auch bei einem anderen Spieler. Mohamed Abu Traika war einer der wichtigsten Nationalspieler der ägyptischen Geschichte. Mit 38 Toren in 100 Länderspielen, mit etlichen Titeln für den großen Kairoer Club Al-Ahli. Doch Abu Traika äußerte sich politisch. Er kritisierte das Gehaltsgefälle im Fußball, sammelte Spenden für benachteiligte Menschen, sympathisierte mit der Bevölkerung im Gazastreifen. Der Islamwissenschaftler Philipp Malzahn erforscht den Fußball in Ägypten seit Jahren.
Abu Traika war ein Fußballspieler, der einen Skandal ausgelöst hat, dadurch, dass er nach einem Tor oder nach mehreren Toren immer eine 4 mit der Hand hochgehalten hat. Diese 4 ist das Zeichen für Rabat in Ägypten. Rabat ist ein Platz, auf dem nach dem Coup oder nach dem Putsch Sisis gegen die Muslimbrüder ein weiterführendes Protestcamp der Muslimbrüder, die gegen diesen Putsch weiter demonstrieren wollten, gewaltsam niedergeschlagen worden sind. Abu Traika hat sich damit solidarisiert, öffentlich und bei Spielen von Al-Ahli natürlich dann auch im Fernsehen vor Millionen. Im Gegenzug dazu hat man dann Sachen gemacht, wie seine gesamten finanziellen Mittel und sein Eigentum ihm zu nehmen und seine Bankkonten einzufrieren.
Mohamed Abu Traika wurde von der Regierung als Terrorist eingestuft, sowie hunderte andere prominente Landsleute. Neben der Muslimbruderschaft sind vor allem die Ultras der großen Kairoer Clubs von der Repression betroffen. Über Jahre hatten sie in den Staaten eine euphorische Stimmung erzeugt. Die Ultras haben beim Sturz von Hosni Mubarak 2011 eine wichtige Rolle gespielt. Auch danach kam es zu Verhaftungen, Demonstrationen und Konflikten mit der Polizei. Dabei starben mehr als 100 Fußballfans. Bis heute sind bei ausgewählten Ligaspielen nur wenige tausend Zuschauer zugelassen. Auch aus Sorge der Regierung vor Protesten, sagt der Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München.
Das hat sogar dazu geführt, dass die Ultras von Al-Ahli und auch von Zamalek, die White Knights, 2018 ihre Auflösung offiziell erklärt haben. Da ist jetzt die Frage, ist das sozusagen ein Aufgeben gewesen? Haben die Ultras gesehen, okay, wir haben verloren gegen Assisi und sein Regime und wir müssen diese Niederlage anerkennen? Oder ist es vielleicht ein vorübergehender taktischer Rückzug, um die eigenen Mitglieder zu schützen, damit die nicht weiter solchen massiven Repressionen ausgesetzt sind?
Als Reaktion gehen frühere Ultras inzwischen zum Basketball oder Handball. Oder sie reisen mit ihren Fußballclubs zu Auswärtsspielen der afrikanischen Champions League. Ob sie nun den Afrika Cup als Bühne nutzen? Das Turnier wird in 6 Stadien ausgetragen, 3 davon in Kairo. Die ägyptische Regierung wird Wert auf gute Presse legen. Sie ist auf Investitionen und Militärhilfen aus den USA und Europa angewiesen. Es ist wahrscheinlich, dass sich Abdel Fattah al-Sisi mit Mo Salah zeigen wird. Bei den Präsidentschaftswahlen 2018 sollen 1 Million Menschen für Salah gestimmt haben, obwohl dieser gar nicht kandidierte. Sie machten ihre Stimmen ungültig, auch als Protest gegen das Regime.
Ein Beitrag war das von Ronny Blaschke. Die Kontinentalmeisterschaft in Südamerika ist schon in vollem Gange und da gab es zum Auftakt eine Überraschung. Argentinien unterlag mit Superstar Messi Kolumbien mit 0:2. Auch nicht alle männlichen Fußballprofis aus Deutschland haben zurzeit Sommerurlaub. Wer gut genug ist und unter 21, konnte die Saison noch nicht abschließen. Ab morgen startet für die U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien die Mission Titelverteidigung. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kunz will zum Auftakt morgen gegen Dänemark einen perfekten Start in das Turnier hinlegen. Thorsten Iffland berichtet.
Das deutsche Team wird heute zum ersten Mal Finalatmosphäre spüren können. Am Abend ist die Mannschaft von Trainer Stefan Kunz zu Gast im Stadio Friuli. In der Arena des italienischen Erstligisten Udinese Calcio findet das Abschlusstraining statt. Morgen trifft die deutsche U21 in ihrem ersten EM-Spiel hier auf Dänemark. Auch das Finale wird in der 25.000 Zuschauer fassenden Arena angepfiffen. Nach dem Geschmack von Kunz soll die Reise der U21 also genau dort enden, wo sie beginnt. Der erste Gegner Dänemark sollte für die DFB-Auswahl kein Stolperstein sein. Ein Sieg ist ohnehin Pflicht. Der Turniermodus erlaubt praktisch keine Ausrutscher. Erst recht nicht, wenn das deutsche Team auch am 30. Juni wieder zu Gast sein will im Stadio Friuli zum Finale der U21-EM.
Sportlich ist es nur noch Schaulaufen gewesen für die deutsche Herrenhandballnationalmannschaft. Das EM-Qualifikationsspiel heute gegen Kosovo. Denn qualifiziert hat sich das Team längst. Heute gab es noch einen Sieg. Oliver Thumnauer.
Es war der Sieg, den man von der deutschen Nationalmannschaft erwartet hat. Am Ende heißt es 28:17 und die Grundlage dafür war sicherlich die solide Abwehrleistung in der ersten Halbzeit und eine gute Torhüterleistung, finde ich gar überragend, von Andreas Wolf, der ein bisschen überraschend dann doch für dieses eine Spiel zwischen die Pfosten gekommen ist. Und letztlich muss man sagen, dass die Kosovaren dann doch eine Nummer zu klein waren für die mit durchaus Perspektivspielern bestückte deutsche Nationalmannschaft. Aber dieser zweite Anzug, wenn man ihn denn so nennen darf, der hat eben gereicht. Auffallendster Akteur sicherlich Johannes Goller von der SG Flensburg-Handewitt mit seinen 6 Treffer vom Kreis. Und in der zweiten Halbzeit dann auch Marian Michalczyk aus Minden, der ebenfalls 5 Treffer zu diesem Erfolg beisteuern konnte. Deutschland gewinnt gegen das Kosovo souverän mit 28:17.
Es sind bewegte Zeiten, die der Deutsche Fußballbund aktuell durchmacht. Nach dem Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel gibt es nicht nur im Herbst die Wahl eines neuen Präsidenten, sondern auch Strukturreformen. Nikolaus Schneider ist seit dem Tod von Klaus Kinkel Interimschef der DFB-Ethikkommission. Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende erklärt im Deutschlandfunk, warum er sich für einen haupt- statt ehrenamtlichen Präsidenten ausspricht. Es geht ihm auch darum, den Breitensport und dem Profigeschäft gerecht zu werden.
Aus meiner Sicht ist es deshalb wichtig, weil diese Position sehr herausfordernd ist. Also wer an dem Zusammenhalt dieser beiden Bereiche interessiert ist, wird sich da sehr einbringen müssen. Das Ehrenamt suggeriert ja, das kann man mit einem überschaubaren Zeitaufwand betreiben. Das denke ich nicht. Das ist schon quasi hauptamtlich, einfach vom zeitlichen Erfordernis her. Und wenn es denn ein Hauptamt ist und es soll ein in Anführungsstrichen ganz normaler Mensch auch machen können, dann muss es dafür eine entsprechende Vergütung geben und dann sind wir bei der Hauptamtlichkeit. Dazu muss der DFB übrigens seine Strukturen gar nicht verändern. Es steht schon jetzt in der Satzung, dass der Präsident hauptamtlich oder ehrenamtlich, nebenamtlich tätig sein kann. Also man sollte dann dieses wirklich ernster nehmen. Es gibt dazu keine Meinung der Ethikkommission. Aber das ist meine Meinung dazu. Und es würde dann auch ganz glasklar in den Statuten sein und in dem, was man auch öffentlich wahrnehmen kann, was denn da an Finanzen fließt. Und das muss offen sein oder aufgedeckt sein.
Klaus Kinkel hatte ja zu seiner Zeit als Vorsitzender noch gesagt, dass die Strukturen im DFB so veraltet seien. Auf welche weiteren veralteten Strukturen blicken Sie denn da?
Das ist schon die Frage, wie ist die Aufsicht geregelt über das exekutive Handeln? Und ein e.V. hat Aufsichtsstrukturen, die dem nicht gewachsen sind, was sich mit dem Sportgeschäft und mit dem Milliardengeschäft verbindet. Und hier wird man zu neuen Strukturen kommen müssen. Ein weiteres Problem ist, das ist aber in einem e.V. auch kaum zu vermeiden, dass die eigentlich rechtlich gewichtigste Aufsicht der Bundestag ist. Aber das ist ein Scherz. Er dachte einmal im Jahr, wie soll der Aufsicht wahrnehmen? Das geht gar nicht.
Der DFB-Bundestag muss man dazu sagen, dass man das jetzt nicht verwechselt.
Ja, genau. Ja. Also das geht überhaupt nicht. Dann gibt es andere Aufsichtsstrukturen, die sind dann Rechnungsprüfung oder so. Bei EVs, sowas hat der DFB auch. Da muss man fragen, wie sehen die aus? Wie sind die ausgestattet? Sind die dem Sportgeschäft gewachsen? Ist das überhaupt denkbar, dass sie das wären? Also das sind die Fragen, die sich stellen. Da haben wir sehr drauf gedrungen, dass das Thema Aufsicht auch strukturell anders gelöst wird, als es bisher der Fall war. Und nach allem, was ich an Überlegungen aus diesem Bereich weiß, da kann man jetzt nicht vorgreifen, aber ist der DFB da auf einem sehr guten Wege.
Jetzt haben Sie auch den EV an sich angesprochen und da kommt dann immer ein Schlagwort in den Kopf, das bei vielen auch ein ganz schwieriges Thema ist, nämlich die Gemeinnützigkeit. Könnte die dadurch dann nicht auch angetastet werden und scheut man sich vielleicht beim DFB auch gerade deshalb davor, diese ganzen Gremien umzumodeln, weil man am Ende vielleicht zugeben müsste, dass man vielleicht in manchen Teilen nicht mehr so gemeinnützig ist?
Die Strukturüberlegungen haben auch den Aspekt, die Gemeinnützigkeit des DFB zu schützen und zu erhalten. Und ich halte das auch für notwendig. Und,
warum?
Ja, weil in dem Bereich Sportgeschäft es um Summen geht, die mit allem, was ich aus Gemeinnützigkeit kenne, nicht verträglich sind.
Das heißt, deshalb würden Sie die Gemeinnützigkeit in dem Sportgeschäft eher ausklammern?
Ich meine, dass das Sportgeschäft mit der Gemeinnützigkeit nicht verträglich ist. Mhm. In der Tat.
Das heißt, wenn man sich das jetzt vielleicht mal etwas kreativ überlegt, dann müsste man das Sportgeschäft oder den Sportgeschäftsteil innerhalb des DFBs ähnlich auslagern, wie man das vielleicht in so einem Bundesliga-Club macht, der mal ein Verein war und der dann sagt, wir lagern jetzt die Profiabteilung aus.
Das wäre ein möglicher Weg, ja.
Für den Sie plädieren würden?
Wir diskutieren, wie gesagt, gerade die verschiedenen Möglichkeiten und wir haben auch Einblick bekommen. Das ist übrigens auch Ausdruck neuer Vertrauenskultur, dass die leitenden Menschen des DFB uns völlig offengelegt haben in der Ethikkommission, in welche Richtung sie denken, wie das alles ausgestattet werden soll. Und daran diskutieren wir mit. Und das geht schon genau in diese Richtungen entsprechend der Grundüberlegungen, die wir hier gerade formuliert haben.
Das war ein Ausschnitt aus dem Deutschlandfunk Sportgespräch mit Nikolaus Schneider, dem Chef der DFB-Ethikkommission. Nachzuhören schon jetzt online, zum Beispiel in der DLF-Audiothek. Bei der Frauenfußball-WM war gerade Abpfiff im Abendspiel. Die USA gewinnen gegen Chile mit 3:0.